Vis-à-vis.
Christoph Reuter, Ihr Buch hat den Titel Wir waren glücklich hier, Afghanistan nach dem Sieg der Taliban. Wer ist dieses Wir?
Das war ein Familienvater, neben dem ich gequetscht in dem Frachtflugzeug saß, mit dem er evakuiert wurde am 26. August 2021 und ich abgeschoben wurde, weil die Amerikaner mich nicht reinlassen wollten vom Flughafen in die Stadt. Und wir kamen ins Gespräch und ich fragte ihn, fast jeder konnte Englisch unter diesen 500 Leuten im Flugzeug. Ja, und seid ihr jetzt glücklich rauszukommen? Immerhin war es ja das, was unbedingt Tausende wollten, auf diese Maschinen kommen und entkommen. Und er guckte mich an und sagte, schau dich um, siehst du glückliche Gesichter? Und die waren erleichtert, aber die waren nicht glücklich. Und dann fing er an zu erzählen, wir bei allen Schwierigkeiten, wir haben gerne in Afghanistan gelebt. Und er erzählte von der Familie, vom Dorf, von den Apfelbäumen, unter denen die Kinder gespielt hatten und sagte diesen einen Satz, ja, wir waren glücklich hier. Und ich fand, dass diese Ambivalenz ist schön, ist prägend dafür, dass selbst wenn man entkommt, man seine Heimat durchaus liebt.
Das war ja ein Mensch, der zur der gut ausgebildeten Elite des Landes gehörte. Würde der Rest der Bevölkerung das damals auch so formuliert haben? In Ihrem Reportagebuch treffen Sie ja Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen. Wie würden die das formuliert haben?
Das hängt sehr stark davon ab, wo diese Leute standen. Wenn es die relativ kleine Mittelschicht war, die gut bezahlte Jobs hatte, die aber im Wesentlichen natürlich mit der Präsenz der Ausländer, mit den Truppen, mit den Entwicklungsprojekten zu tun hatten, waren die glücklicher, wenn es sich um Bauern in paschtunischen Provinzen, also vor allen Dingen im Süden, im Osten des Landes handelt, waren die nicht sonderlich glücklich, weil sie fast 20 Jahre lang damit lebten, dass sie Flugzeuge oder Drohnen hören, dass immer wieder Dörfer angegriffen werden, dass man in permanenter Angst gelebt hat, weil es war ein Land im Krieg, spätestens seit 2005 wieder. Für die hat sich die Lage eher verbessert, weil jetzt ist es ruhig.
Sie waren auch früher schon in Afghanistan. Das war die Zeit, in der die USA und ihre Verbündeten Osama bin Laden aufspüren wollten. Die Zeit, in der der Westen aus Afghanistan eine Demokratie machen wollte. Neu ist, und darüber schreiben Sie auch in Ihrem packenden, lesenswerten und, wie ich finde, sehr berührenden Buch, dass Sie nach dem Sieg der Taliban im August 2021 erstmals in Regionen reisen konnten, die früher No-Go-Areas waren, weil es auch für Journalisten dort zu gefährlich war. Ungefährlich sind Ihre aktuellen Reportagereisen aber auch nicht gewesen, oder?
Nein, wobei im Vergleich zu vorher, wo Afghanistan ein konstant schrumpfendes Land war und wir damit rechnen mussten, wenn wir nach Süden 50 Kilometer außerhalb der Stadt sind, dann werden wir von Taliban entführt, dann werden unsere lokalen Mitarbeiter im Zweifelsfall umgebracht und wir landen für Monate in Geiselhaft. Verglichen damit hatten wir eine einzig wirklich gefährliche Situation ganz am Anfang, als wir, wenn man so will, ein bisschen verführt waren davon, dass die Taliban in den ersten 3 Tagen total nett waren und uns fragten, können wir ihr Gepäck tragen und entschuldigen Sie, warten Sie bitte Ihre Akkreditierung. Und dann stießen wir, und sie ließen sich immer fotografieren, und dann stießen wir am Panjshir-Tal, das letzte Tal nördlich von Kabul, von dem es hieß, dann im Radio, es sei jetzt erobert worden, am, ich glaube, 6. September 21, stießen wir auf eine Einheit, die hatte wochenlang in Kämpfen gestanden, und die hätten uns um ein Haar erschossen, weil sie fanden, das ist das Ungläubige, da sie filmen, auch noch beim Abtransport von Gefangenen, waren sie extrem wütend, haben uns versucht, aus dem Auto zu zerren. Da standen dann so 2 Halbwüchsige mit entsicherten M16-Gewehren vor uns. Das war eine Situation, das war in der Tat gefährlich, aber das war die einzige, wo wir wirklich um unser Leben fürchten mussten. Ansonsten war es eher skurril, absurd und nervend, wenn wir zum, weiß nicht, 15. Mal verhaftet wurden für 3 Stunden zur Klärung eines Sachverhalts.
Spielen Sie das jetzt so ein bisschen runter? Im Buch liest es sich auch teilweise so, dass man beim Lesen lächeln muss, weil vieles wirkt grotesk, vieles wirkt unbeholfen. Manche Menschen, die eine Kalaschnikow tragen, wissen wohl auch gar nicht, wie die aktuelle Order für die Region in dem Moment ist. Aber spielen Sie es auch so ein bisschen runter oder war es tatsächlich bis auf diesen einen Fall ungefährlich?
Nö, also ich meine, jeder Moment der überstandenen Gefahr ist ja etwas, was man immer gerne aufschreibt, weil es dramatisch ist. Und das war wirklich in diesen 3,5 Monaten, knapp 4 Monaten, die ich auf mehreren Reisen dann im ganzen Land unterwegs war, das war der einzige Moment, der wirklich gefährlich war. Der Rest war sehr, sehr oft wirklich skurril, grotesk, wenn wir innerhalb von 24 Stunden für die entgegengesetzten Gründe von 2 verschiedenen Einheiten verhaftet werden, die sich weigern, miteinander zu telefonieren, weil der eine ihm hier den anderen nicht mag. Und wir in den bizarrsten Situationen landen, worüber wir hinterher gelacht haben und was wir zum Teil nicht in Geschichten für den Spiegel unterbringen konnten, weil es ja auch keine nachrichtlichen Dinge waren. Aber das ist der Stoff der Wirklichkeit. Das ist der Stoff dieser kompletten Verwirrung in den ersten Monaten, dass keiner so richtig wusste, wie geht das eigentlich weiter. Und auch die Taliban nicht wussten, was machen wir denn jetzt mit unserem Sieg? Und im Buch ist das, was wir einfach auf diesen endlosen Fahrten durchs Land erlebt haben.
Lassen Sie uns doch mal in Ihren Reporteralltag gucken. Wie bereiten Sie sich vor, wenn Sie in Afghanistan auf Recherchetour gehen wollen?
Klingt vielleicht nach Klischee, aber ich packe erstmal alle afghanischen Kleidungsstücke zusammen. Einfach um so wenig wie möglich aufzufallen, wenn wir durchs Land fahren. Einfach um zu vermeiden, dass man öfter als nötig angehalten wird oder früher, dass man entführt wird. Also Shalwar Kameez, diese Kleidung aus Pluderhose und knielangen Hemd, Pachol, verschiedene Käppis. Mittlerweile ist es eher ein Zeichen des Respekts oder weniger Generve zu haben an den Checkpoint. Und dann gucken wir, wer von den Leuten, mit denen wir vertrauensvoll arbeiten, noch da ist, weil ich ja nicht alleine durchs Land fahre, sondern immer einer dabei ist oder früher auch ein Nee, der übersetzt, der Leute kennt, der weiß, wo wir welche Genehmigung holen müssen, weil in vielen ist dieses Taliban-Emirat so bürokratisch und überwachungsfixiert, dass man das Gefühl hat, in so einer Nordkorea mit Bart unterwegs zu sein. Und das Problem, was wir hatten die wichtigsten 3 Leute, mit denen wir lange Jahre gearbeitet hatten, geschafft zu evakuieren nach August, September 21, brauchten neues Personal, das aber, nachdem es nun viel für uns und Kollegen gearbeitet hat, seinerseits wieder unter Druck gesetzt wird von den Taliban. Und wir gucken müssen, wie lange kann man das noch verantworten, den im Land zu lassen.
In den Nachrichten, in vielen Berichten ist häufig von den Taliban die Rede, so als sei das eine homogene Gruppe mit einem einheitlichen Kurs. Wie haben Sie das vor Ort erlebt? Wie ist es heute vor allem?
Es ist eine Kombination aus 2 extremen Gegensätzen. Und das macht es so schwierig von außen, glaube ich, die zu verstehen. Weil einerseits sagen sie, unsere Einheit, dass wir loyal zueinander sind, dass Leute sterben für dieses Ziel, dass wir nicht korrupt sind, hat uns den Sieg beschert und hat uns beschert, dass wir das ganze Land kontrollieren, dass Ruhe ist, dass Frieden ist, dass nicht geschossen wird. Wenn wir das aufgeben, dann werden wir uns spalten, dann werden wir die Macht verlieren und dann wird das Land wieder im Bürgerkrieg versinken. Insofern ist das Heiligste, was sie haben, diese Einheit, diese Ordnung. Und das heißt auch, dass sie offiziell für das ganze Land die Order befolgen, die vom obersten Emir aus Kandahar kommen. Stichwort keine Schulen für Mädchen ab dem 12. Lebensjahr. Keine arbeitenden Frauen außer im Gesundheitssektor. Also dieser ganze Irrsinn, über den sich viele Taliban-Kommandeure auf mittlerer Ebene furchtbar aufregen, weil sie sagen, ja, aber das wird doch nie funktionieren. Ohne das Geld des Auslands und auch ohne, dass wir Frauen ausbilden, um Krankenschwestern, Ärztinnen, Hebammen zu sein, werden wir untergehen. Können wir auch nicht einmal die Geschlechtertrennung aufrechterhalten. Nur dieser Dissens, den es durchaus gibt auf den unteren Ebenen, wenn man weiter mit Afghanistan zu tun haben möchte oder zusammenarbeiten möchte, dann müsste man eben auf die Provinzebene gehen und gucken, mit wem können wir arbeiten, ohne dass wir sie nötigen, dass sozusagen die gesamte Ideologie in Frage zu stellen. Und das ist natürlich schwierig. Aber es ist mitnichten so homogen, wie es nach außen wirkt.
Die früheren Regierungen, die waren schwach, konnten sich im ganzen Land, konnten ihre Autorität nicht durchsetzen. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, einer der früheren Staatspräsidenten, Hamid Karzai, trug den Beinamen der Bürgermeister von Kabul. Wie stark sind die Taliban heute? Wie weit können sie ihre Autorität durchsetzen?
Ich habe vor Jahren schon geschrieben, lange vor dem Machtwechsel, wenn es chemische Elementenklassen gäbe für politische Formationen, dann müsste man sagen, im Vergleich zu all den Regierungen sind die Taliban einfach das härtere Element. Die sind geeint, die wussten, was sie wollen. und waren imstande, das durchzusetzen. Und das hält bis heute an. Im Vergleich zu den Regierungen Karzai oder Rani, die ja letzten Endes von uns auf dem Silbertablett an die Macht getragen wurden. Die werden ja nie aus eigener Kraft auferstanden. Und meine Erfahrung, das habe ich vor 10, 12 Jahren schon geschrieben, meine Erfahrung mit diesen Regierungen war, dass die weder imstande noch überhaupt interessiert sind, das Land wirklich zu regieren. Das Kerninteresse war, wie kann ich mich möglichst schnell bereichern? Und das ist der Hauptgrund, weshalb kaum jemand mehr kämpfen wollte für sie und warum sie auch das Land vorher nie gänzlich kontrolliert haben.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Afghanistan sei in Täuschungen und Illusionen verstrickt, in der Vergangenheit, aber auch heute. Was sind das für Täuschungen und Illusionen?
Ja, das ist die große Illusion, dass alle dachten, die Amerikaner bleiben für immer. Karzai hat das vor 10, 15 Jahren aufgebracht, um sich von aller Verantwortung freizusprechen, sagen zu können, ja, also wir würden das ja alles ganz anders machen, aber die Amerikaner werden ja immer bleiben für gigantische Bodenschätze, für geostrategische Pläne. Und dann dachte auch die Normalbevölkerung, ja, die Amerikaner bleiben für immer, wir sind für unseren Staat gar nicht zuständig. Und selbst viele der Taliban konnten sich nicht vorstellen, dass die Amerikaner, obwohl sie ja gegen die gekämpft haben, dass die wirklich abziehen würden. Und diese Illusion, ja, wir sind ja nicht für unser Land verantwortlich, weil die Amerikaner sind ja hier und wir sind die Kolonie. Diese Illusion auf Seiten der Afghanen hat dazu geführt, dass nie eine politische Bewegung entstanden ist, die das Land wirklich hätte regieren können, eben außer den Taliban. Und die Illusion hier im Westen war, dass wir dachten, wir schmeißen die einfach mit Geld zu, wir schicken da Milliarden runter, ohne zu gucken, was passiert denn mit diesem Geld und wie funktioniert das. Zu glauben, wenn wir nur lange genug da sind und lange genug die afghanische Armee trainieren, dann wird das irgendwie schon gut werden, ohne zu merken, dass das nicht funktioniert.
Wenn man Ihr Buch aber liest, die über 330 Seiten, dann hat man den Eindruck, beide Seiten machen sich immer noch Illusionen.
Ja, dass die Taliban glauben, es gäbe ein gottgegebenes Anrecht darauf, dass der Westen oder die reichen Länder des Nordens Afghanistan für immer weiter finanzieren. Man muss sich vergegenwärtigen, bis zum 15. August 2021 kamen 75% des Staatsbudgets aus dem Ausland, wurden die Gehälter sämtlicher Beamten, fast sämtlicher Beamten, der Soldaten, der Polizisten, wurde alles, fast alles finanziert vom Ausland. Diese Gelder sind komplett weggebrochen und die Taliban hatten vorher keinen Plan, was sie eigentlich machen wollen, wenn diese Gelder wegbrechen. Und es ist auch fast unmöglich, Afghanistan am Laufen zu halten, 43 Millionen Menschen zu ernähren, wenn man das Geld nicht erwirtschaftet und aus dem Ausland keins mehr kommt. Und die Illusion, die man hier hat, ist, wenn man so will, klein geworden, weil die besteht im Wesentlichen darin, dass wir das einfach ignorieren können. Das Welternährungsprogramm soll die Leute durchfüttern. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung wurde letzten Winter von denen versorgt. Aber wir wollen uns gar nicht damit beschäftigen, was man vielleicht machen könnte, um das Land tragfähiger zu machen, weil mit den Taliban will man einfach nichts zu tun haben.
Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus begeben sich auf die Flucht. Sie haben sie begleitet durch die Wüste. Und dann kam der Satz, um mich herum saß die Zukunft Afghanistans. Welche Folgen hat die Massenflucht für das Land, wenn gerade die gut Ausgebildeten das Land verlassen?
Es ist ja nicht die erste Massenflucht, sondern im Prinzip seit den späten 70er Jahren, seit die sowjetische Armee damals einmarschiert ist, seit es auch schon vorher eine außer Rand und Band geratene Militärdiktatur war, ist die afghanische Elite, die war ja nie sonderlich groß, auch früher nicht, sind die geflohen. Welle um Welle um Welle. Ende der 70er, dann die ganzen 80er hindurch, dann in den 90ern während des Bürgerkriegs, dann während der ersten Taliban-Herrschaft. Immer wieder sind die Klügsten geflohen, jene, die es am leichtesten haben würden, woanders eine neue Existenz anzufangen oder überhaupt erstmal die Mittel haben, den Zugang haben, um fliehen zu können. Das heißt, die zurückbleiben, sind die schlecht Ausgebildeten, die Armen oder die sich sagen, naja, kriminell kann man ja auch ein Auskommen haben. Und das beraubt das Land ganz, ganz vieler Zukunftschancen, wenn nicht nur in Kabul, sondern auf den Dörfern, in den Städten, in den Provinzen die Leute fehlen, die sagen, so, jetzt machen wir eine neue Farm auf, jetzt bauen wir Bewässerungsanlagen, jetzt machen wir eine kleine Fabrik auf und sei es für Tomatenmark oder Waschmittel, jetzt machen wir etwas. Aber die Aktiven gehen, die Passiven bleiben.
Zu Gast im Inforadio vis-à-vis Christoph Reuter. Er arbeitet als Auslandsreporter für den Spiegel. Er hat für seine Arbeiten mehrere Auszeichnungen bekommen. Und wir sprechen über sein Buch »Wir waren glücklich hier«, Afghanistan nach dem Sieg der Taliban. Wir berichten in Deutschland häufig über die Situation von Mädchen und Frauen in Afghanistan. Wie ist Ihre Situation heute, 1,5 Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban?
Schlecht, furchtbar. Verzweiflung, weil alle Zukunftschancen verbaut werden. Also die Studentinnen können nicht mehr zur Uni, bis auf den Gesundheitsbereich können Frauen nicht mehr arbeiten. Bei den Oberschulen ist es ein bisschen anders, weil da läuft mehr gewissermaßen unter dem Radar der großen Führung, also in verschiedenen Provinzen. Im Untergrund oder so halblegal laufen Mädchenschulen weiter, auch für ältere Mädchen. Aber die Universitäten sind zentral kontrolliert, das heißt, irgendwo ist immer Sackgasse. Und das ist natürlich furchtbar. Es gab zumindest ja theoretisch die Möglichkeit, man kann sich sein Leben selbst wählen. Man kann auch als Frau einen Beruf haben, man kann Parlamentarierin werden. Gut, das können Männer jetzt auch nicht mehr, weil es kein Parlament mehr gibt. Aber man hat Freiheiten und das ist jetzt abgewürgt, abgeschnitten.
Aber wo sehen Sie dann die Perspektive? Sie schreiben, diesmal wird die Kraft zur Veränderung aus dem Inneren Afghanistans kommen müssen. Ist es aber möglich in einem Land, das beschreiben Sie ja auch, das religiös, ethnisch gespalten ist, ein Land, in dem Stämme und lokale Potentaten ebenso eine Rolle spielen wie, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, der große Nachbar Pakistan?
Ja, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist Untergang. Die Alternative ist Verhungern. Insofern müssen ist nicht unwichtig in diesem Satz, müssen sehr viele, die die Macht haben im Moment, wenn sie auch nur das leiseste Verantwortungsgefühl haben für dieses Land, langsam verstehen, dass sie sich verändern müssen, was ihnen etwas leichter fallen könnte, weil sie sind ja an der Macht. Und das ganze Land ist weiterhin von ihnen kontrolliert. Das ist etwas, was man hier oft unterschätzt, was es bedeutet, wenn kein Krieg mehr ist. Afghanistan hat bis auf winzige Pausen 40 Jahre, über 40 Jahre Krieg hinter sich. Und Krieg in Afghanistan heißt, überall in jeder Provinz, in jedem Bergzug, schwingt sich irgendein Warlord auf und sagt so, ich beherrsche hier die Gegend, ich kann alles plündern, davon bezahle ich meine Kämpfer. Solche Leute haben überhaupt kein Interesse an einer Zentralregierung. Die haben überhaupt kein Interesse daran, dass im ganzen Land Frieden herrscht, weil dann wären sie ja ihre Rolle als kleiner König über 3 Bergzüge und 2 Täler los. Das heißt, das, was erreicht wurde, dass Ruhe ist, dass Frieden ist, ist die absolut unabdingbare Voraussetzung dafür, dass sich etwas entwickeln kann. Und ob das dann passieren wird, wird man sehen. Aber nichts wäre schlimmer, als wenn das Land wieder im Bürgerkrieg versinkt, weil dann geht gar nichts mehr.
Wie sollte denn jetzt der Westen mit der Taliban-Regierung umgehen? Offizielle afghanische Konten im Ausland sind eingefroren. Man streitet sich um die Frage Anerkennung der Regierung, Nichtanerkennung. Was wäre klug aus westlicher Sicht? Sie haben ja schon gesagt, ignorieren geht nicht. Was wäre klug?
Naja, ignorieren hieße, dass man irgendwann mitverantwortlich dafür ist, dass Hunderttausende oder Millionen Menschen, wenn sie es nicht schaffen, über 7 Meter hohe Grenzzäune nach Pakistan zu fliehen oder nach Iran, dass die sterben werden, dass die einfach verhungern werden, weil dieses Land kann mit seiner Landwirtschaft, so wie sie im Moment läuft, niemals 43 Millionen Menschen ernähren. Das Sinnvollste, glaube ich, woran aber der Westen auch in den letzten 20 Jahren immer wieder gescheitert ist, wäre zu schauen, so wo, unterhalb der Ebene Regierung, unterhalb der Ebene des ganzen Staates, wo finden wir lokale Taliban, die unsere Interessen teilen, was Teilhabe von Mädchen und Frauen angeht, was Kooperation mit anderen Staaten angeht. Und schauen, dass wir diese Leute stärken, indem wir sagen, gut, wir bauen hier ein kleines Mini-Wasserkraftwerk, wir bauen hier Bewässerungssysteme, wir helfen euch mit dem Unterhalt einer Mädchenschule, wir helfen euch, dass die Leute bei euch besser überleben, um innerhalb der Taliban eine langsame Veränderung herbeizuführen. Aber das funktioniert eben nicht, wenn man bestenfalls nur mit der Regierung in Kabul reden würde, weil die natürlich sagt, ja nee, für das ganze Land tut uns leid, aber da müssen wir uns an die Maßgaben unseres Emirs halten. Da passiert nichts. Man müsste viel tiefer ansetzen, Distrikt für Distrikt, Provinz für Provinz. Das ist aber etwas, was ausländische Regierungen natürlich nicht sonderlich gut können. Und da ist die Frage, wer hätte das Mandat dazu? Also was funktioniert faszinierenderweise sind private Initiativen. Es gibt zum Beispiel ein Netzwerk von Schulen, das haben ein deutsches Professoren-Ehepaar aufgebaut. Die sind beide mittlerweile über 80. Die sind wieder in Kabul und sagen, geht schon, läuft schon. Auf der Ebene, auf der wir mit Leuten reden, bis zur Provinzhauptstadt. Wenn es keine Mädchenschulen gibt, dann nennen wir es halt Alphabetisierungskampagne für Angestellte. Und dann geht das wieder. Ganz viele Dinge gehen, wenn man langfristig Kontakte etabliert und versteht, wie diese Gegend funktioniert, wie die Leute ticken. Und dann zusieht, dass man den Leuten hilft, auf eigenen Füßen zu stehen. Und daran, selbst wenn die Taliban mit profitieren, aber daran, dass es abends Strom gibt, dass Leute lesen können, daran, dass es noch ein Telefonnetz gibt und daran oder dagegen, dass besser Landwirtschaft betrieben werden kann, dagegen kann eigentlich niemand etwas haben.
Und die Frage der offiziellen Anerkennung erstmal ausklammern?
Ja. Weil das ist das, was die Taliban-Führung unbedingt haben will. Das ist etwas, was wahrscheinlich sinnvoller wäre, wenn denn zu einem späteren Zeitpunkt in Erwägung zu ziehen. Nicht jetzt. Wobei man natürlich sagen muss, die diplomatische Anerkennung, die haben wir auch Saddam Husseins Irak gewährt, die gewähren wir Nordkorea, die gewähren wir jedem Land, das in seiner gesamten Fläche von Macht XYZ kontrolliert wird. Wir entziehen ja auch afrikanischen Staaten nicht die diplomatische Anerkennung nach dem 13., 14. oder 15. Militärputsch. Das hat historische Gründe, dass die Taliban beim ersten Mal in den 90ern eben nur Teile des Landes beherrschten. Jetzt beherrschen sie das ganze Land. Also würden sie Geld aufbringen für einen cleveren Völkerrechtsanwalt, könnten sie wahrscheinlich zu Recht die Frage stellen, warum werden wir nicht anerkannt? Aber andere Diktaturen werden ja anerkannt. Aber politisch betrachtet in der Tat, es gibt nicht viel, was man in der Hand hat als Lockmittel und das ist das Größte.
Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass Sie gerade Probleme haben, wieder eine Akkreditierung für Afghanistan zu bekommen. Worauf deutet das hin, dass diese anfängliche Offenheit gegenüber Journalisten jetzt schon wieder einem Closed-Shop-Denken gewichen ist oder ist das bürokratischer Irrsinn?
Nein. Also vielleicht auch, aber im Wesentlichen verstehen die Taliban langsam, dass ihre Vorstellung, wir lassen westliche Journalisten durchs Land reisen, also die lokalen Journalisten haben sie eingesperrt oder denen klargemacht, wenn ihr irgendwas Kritisches berichtet, werdet ihr eingesperrt. Wir hatten für anderthalb Jahre sehr viel mehr Freiheiten, aber ich fand, es war klar, dass sich dieses Zeitfenster schließen wird, weil die meisten Berichte sind extrem kritisch und selbst wenn ich das Gefühl habe, es sind faire Berichte, wie der Economist, wie wir das gemacht haben, wo wir sagen, bestimmte Dinge sind besser geworden oder Menschen sagen, es ist besser geworden für uns, für andere ist es schlechter geworden. Selbst wenn wir finden, das ist fair, sagen die Taliban, ja, aber wir hätten uns das ganz anders vorgestellt. Die hatten sich gedacht, wir würden mit Rosen und wehenden Fahnen sagen, ist ja super, dass jetzt das Emirat entstanden ist. Und sie begreifen nicht, dass sie zwar nicht so brutal sind wie ihre Vorgänger vor 25 Jahren, aber dass sie immer noch mit guten Gründen als barbarisch angesehen werden. Und wenn wir diejenigen sind, die das immer berichten, dann sind wir Störenfriede. Also es bekommen weitaus weniger Leute eine Genehmigung und es wird mehr kontrolliert als vorher. Diese kurzen Flitterwochen, dieses kleine Zeitfenster schließt sich. Aber das war absolut absehbar, dass es sich schließen würde. Deswegen sind wir ja so dermaßen verrückt, wann immer wir da waren, durchs Land gefahren, weil ich dachte, es wird sich wieder schließen.
Christoph Reuter, herzlichen Dank für Ihren Besuch und viel Glück.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.